Aber andererseits war es auch spannend, weil ich hätte es nie gemacht, also dass ich sag, ich mache mal irgendwie mit 4 verschiedene Mehlsorte das mehr oder weniger gleiche Rezept.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind heute wieder zu zweit hier in Schwäbisch Hall, aber trotzdem nicht ganz alleine, denn wir haben wieder einen Gast auf dem Ofenbänkle. Ich freue mich sehr herzlich, begrüße zu dürfen Christoph Schaub aus Köln. Bist du uns zugeschaltet, lieber Christoph? Herzlich willkommen.
Genau, ja. Danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Ja, wir freuen uns sehr. Vor allem ist das jetzt unsere erste Zoom-Aufnahme tatsächlich mal. Wir haben das vorher mit anderen Möglichkeiten gemacht, aber diesmal mit Lutz Geißler, den haben wir ja tatsächlich gar nicht gesehen, aber dich sehen wir jetzt tatsächlich. Das ist schon mal echt, das ist schon eine Aufwertung auf jeden Fall.
Absolut, wie wenn das so eine Stimme aus dem Nichts kommt.
Ja.
Schön, wir freuen uns sehr, lieber Christoph. Vielleicht kannst du einfach ganz zu Beginn mal kurz dich unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen. Du bist ja auch in der Hobbybäcker-Szene unterwegs, hast aber auch so ein bisschen einen familiären Bezug zum Backen. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du, was hast du mit Backen zu tun?
Ja, genau, vielleicht erkläre ich das kurz. Also ich bin der Christoph Schaub, lebe in Köln, komme aber, und das hört man wahrscheinlich, wenn ich mit euch schwätze, auch dann gleich, weil ich dann der Dialektverfall eigentlich auch aus dem Schwabeländle, also bin in Stuttgart auf die Welt gekommen und bin aber jetzt seit über 20 Jahren hier in Köln, deswegen ist es wahrscheinlich so eine wilde Mischung, was ich jetzt schwätze zwischen irgendwie Schwäbisch und dann doch wieder Hochdeutsch. Und ja, mit dem Hobbybacken, Backen habe ich zu tun eigentlich seit, also außerhalb dem privaten Raum seit jetzt 5 Jahren, weil ich da meinen Blog angefangen habe. Backen tue ich aber schon viel länger. Das ist sicher auch, ja, ist eigentlich seit ungefähr mein Sohn auf die Welt gekommen ist, so. Er wird jetzt 18 in einer Woche, also fast 18 Jahre. Und grundsätzlich komme ich halt aus einer Bäckerfamilie, also mindestens 3 Generationen vor mir waren Bäcker. Weiter zurück weiß ich es nicht, aber mein Urgroßvater hat eine Bäckerei in Stuttgart-Vaihingen damals gegründet, die mein Großvater übernommen hat und mein Vater dann nimmer. Und mit mir ist dann und mit meinem Bruder dann die Tradition eigentlich gebrochen. Also keiner von uns ist mehr Bäcker geworden, sondern wir haben uns dann andere Berufe ausgesucht.
Ja, spannend. Beim Stuttgart fällt mir sofort ein, dass ich und meine sämtliche Geschwister und Eltern auch in Stuttgart geboren sind. Also das verbindet uns schon mal. Und was auch eine Verbindung zu Stuttgart ist, gestern hat eine neue Bäckerei in Stuttgart aufgemacht, eine Brotboutique oder Brotik nennt die sich, Okay. Die nur Brot backet. Und auch so ein bisschen aus der Schiene kommen. Ich glaube auch hobbymäßig angefangen haben zu backen. Backe jetzt nur dort zu zweit, nur mit Sauerteig. Also ein ganz spannendes Konzept. Hast du vielleicht auch schon davon gehört, du nix? Schön.
Den habe ich noch nicht
hast gehört. Hast du nicht gehört?
Aber das ist ja gerade so ein bisschen so ein Trend und es ist ja auch schön, dass es da wirklich so ganz neue Bäckereikonzepte gibt mit Leuten, die wirklich da Herzblut am Backe haben. Ja.
Ich habe kurz mal gehört, dass Bäckereien jetzt die neue Hamburgerläden sind. Vor ein paar Jahren gab es ja lauter Hamburgerläden und jetzt sind es halt Bäckereien, finde ich eigentlich aber ein ganz cooler Trend. Du, wir haben zu Beginn eine Frage, die mir jedem Gast stellt und zwar heißt es ja auf dem Ofenbänkle. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wenn du schon ein bisschen einen Bezug zu einer Bäckerei hattest oder familiären Background, hast du einen Bezug zum Ofenbänkle? Sagt dir das was? Bist du da als Kind auch ab und zu mal drauf gesessen?
Zu dem Ofenbänkle, das ihr meint, da habe ich echt keinen Bezug, weil also ich habe ja eure Podcasts auch schon nicht alle, aber doch viele gehört.
Muss noch nachholen, klar.
Die Backstube von meinem Opa, die habe ich nicht mehr erlebt. Die ist irgendwie Mitte, Ende 60er Jahre hat er die dann verpachtet und ich kenne das nur noch, er hat da immer noch drüber gewohnt und ich kenne das Haus noch mit unten Backstube und der Lade schon zu, weil das ein anderer Bäcker genutzt hat und ich war da eigentlich kaum mal drin. Deswegen mit dem Ofenbänkle verbinde ich nichts. Also wenn ich ans Ofenbänkle denke, dann ist es eher bei meinem Vater der am Kachelofen, wo man sich hingesetzt hat, wenn es im Winter kalt war und man sich aufgewärmt hat. Also.
Du, ganz ehrlich, ist auch Ofenbänkle. Also Ofenbänkle, genau. Dem her passt doch.
Ja, schön. Du hast jetzt gerade gesagt, dein Opa hatte die Bäckerei und die hat dann ein anderer Bäcker genutzt. Gibt es das Haus noch in Stuttgart, oder?
Also das Haus gibt es sicher noch. Also ich war jetzt, muss ich sagen, schon lange nicht mehr da, weil es jetzt, also nachdem mein Opa gestorben ist und das ist jetzt auch schon das war so Mitte, ja, Ende der 90er Jahre, haben dann seine Kinder das verkauft. Also es hat dann nicht in der Familie geblieben und dann hat das jemand komplett umgebaut und seitdem habe ich es eigentlich nimmer gesehen. Also ich war das letzte Mal da drin, wo wir es ausgeräumt haben, wirklich, wo wir da haben noch die letzte Reste, also gab es nur die großen Kühltruhen im Gewölbekeller unter, die eigentlich noch aus der Bäckereizeit gestammt haben. Die wir da rausgetragen haben, so, das sind so die letzte Erinnerungen. Ist so ein Eckhaus gewesen in Stuttgart-Vaihingen, in so einer, also nicht in einer Geschäftsstraße, sondern in so einer Nebenstraße war das ja oft, dass auch die Bäckereien nicht nur an der Hauptgeschäftsstraße waren und so eine Ecklade und dann war im Erdgeschoss Bäckerei und oben drüber hat man gewohnt. Ne?
Also auch keine Bäckerei mehr drin jetzt?
Nee, das sicher nicht mehr. Das war auch schon am Schluss nicht mehr. Da war das dann anderweitig verpachtet. Ich glaube, am Schluss war ein Töpfer drin. Also vorne im Lade, da war irgendeine Versicherung, glaube ich, und in der ehemaligen Backstube war dann ein Töpfer.
Ja, schau was. Vielleicht hat er coole Brottöpfe gemacht, wer weiß.
Ja, jetzt wird uns zum Eingang interessieren, wir haben jetzt schon ein bisschen über deine Kindheit und auch, wo du herkommst, gesprochen. Wie präsent war das Thema Brot, Backware und auch das Thema Qualität, allgemein Lebensmittel bei euch in der Familie, in deiner Kindheit? Wie bist du da aufgewachsen mit dem ganzen Thema?
Das ist schon sehr präsent gewesen. Also wie gesagt, Backstube in Betrieb habe ich nicht mehr erlebt. Und mein Vater hat ja auch noch im heimischen Betrieb gelernt, ist aber dann dort nicht geblieben. Das ist ja immer so eine Sache, vom Vater einen Betrieb übernehmen, das klappt halt nur manchmal. Ne? Und bei denen beide hat es definitiv nicht klappt, weil mein Opa konnte auch nicht loslassen. Ne? Und dann ist mein Vater aber, also dem Beruf treu geblieben, der war damals schon Bäckermeister und ist dann aber in die Backmittelindustrie gegangen. Also der hat bei Arcadi damals angefangen hat dann da seinen Industriebackmeister gemacht und hat dann war dann sein Leben lang eigentlich im Außendienst für dann später hieß es dann Irex Arcadi oder heute heißt es Irex, ne? Ist sicher ein Begriff. Also die Kulmbacher, die Backmischungen machen und eigentlich eine Malzfabrik ja mal waren. Da hat er geschafft sein Leben lang dann eigentlich hat da dann die Brotindustrie betreut, so als Fachberater nannte sich das, glaube ich. Und deswegen war das Thema Brot und Brotbacken und sowas schon präsent. Und ich war auch immer wieder als Kind mit dabei in irgendwelche Industriebetriebe und habe das, also die industrielle Seite, wohl die noch nicht so hochautomatisiert war, wie die heute ist, ne, doch immer wieder erlebt. Und natürlich hat mein Vater immer Brot mitgebracht. Also der war meistens wirklich die Woche über viel auf Tour, ne, weil das war Baden-Württemberg, Bayern und bis hoch Hessen, Rheinland-Pfalz und sowas betreut. Deswegen war der viel unterwegs. Aber wenn er heimkam, hat er natürlich immer Brot mitgebracht. Und es war immer so klassisch, also freitags kam er heim, Mittag, und dann gab es immer der große Hefekranz von der Coop-Bäckerei aus Stuttgart. Also da gab es nur, die gibt es heute auch, glaube ich, lange nicht mehr, weil Coop gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Also das war ja früher eine große Supermarktkette. Und da gab es immer der große Hefekranz, den dann irgendwie wir drei Brüder, glaube ich, innerhalb von 2 Stunden vertilgt haben. Und das war wirklich so ein Kaventsmann. Also.
Das ist ja mega spannend. Da kommen mir jetzt gleich ein paar Fragen in den Kopf. Jetzt muss ich schon überlegen, wie man weitermacht. Als erstes würde mich interessieren, du hast schon quasi viel Industriebrot in deiner Kindheit gegessen, zwangsläufig. Wie war das? Also da hast du da ein bisschen, kannst du das einschätzen, wie sich das Industriebrot qualitativ verändert hat über die Jahre? Weil man ja schon aussagt, die hinau zugelegt und die backen auch nicht mehr so schlecht wie früher. Hast du da noch Erinnerungen, wie das früher war und wie es heute ist?
Ich habe natürlich nicht wirklich den, glaube ich, großen Vergleich gehabt, weil wir haben wirklich dann, also außer Weckle, das hat man natürlich gekauft, das gab beim lokale Bäcker, hat schon mein Vater das meiste mitgebracht und es war sehr unterschiedlich. Also da gab es natürlich viel so abpacktes Schnittbrot, aber gerade er hat er oft halt frische Sachen mitgebracht. Ne? Und auch er hat halt auch bei den Industriebetrieben, da gibt es schon auch große Unterschiede. Da sind ja auch so große Filialbäcker dabei gewesen. Ich weiß nicht, über Sehne, es gibt ja heute noch einen Begriff und große. Das war, mit dem war er auch eng befreundet. Ne? Da war in dem Betrieb von dem Sehne in Eninge, waren die, glaube ich. War ich auch mehrfach. Zum Beispiel haben die geniales Holzofenbrot gemacht. Das ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob sie das heute noch machen, nicht so ein klassisches Industriebrot, was man jetzt so erwarten würde. Also was es im Supermarkt um die Ecke gibt. Gebhardt. Aber ob es da eine Veränderung gab, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Weil, also wie gesagt, heutzutage oder eigentlich schon ganz lange kaufe ich kein Industriebrot. Ich kenne das eigentlich wirklich nur von daheim. Und da bin ich schon so, also mit dem aufgewachsen, und man kannte eigentlich auch gar nichts anderes, ne? Und es war eh so, glaube ich, eine Zeit, überhaupt was ganze Essen und Genuss und so anging, das war da nicht groß geschrieben. So, das war ja so, naja, ich bin 1970 geboren, also ich bin jetzt knapp über 50, also so 70er Jahre, Anfang 80er Jahre. Da war man auch, also irgendwie eher, glaube ich, viele Leute und viele, gerade Hausfrauen, meine Mutter, auch immer froh, wenn es einfach ging, ne? Also irgendwie drei Kinder und dann nebenher geschafft, und dann gab es halt irgendwie eher der Kartoffelbrei zum Anrühren und irgendwie die Linse zum Spätzle aus der Dose und die Spätzle aus der Packung, ne? Also so bin ich eher, was das angeht, sozialisiert, und ich habe eigentlich witzigerweise das richtig Kochen und anders alles selber machen, habe ich gar nicht daheim gelernt, ne? Also grundsätzlich, Kochen hat mir immer schon Spaß gemacht. Das habe ich auch daheim gemacht. Und da war ich immer schon, also bei uns war das nicht so, also in der Küche durfte man auch immer sein und das durfte man auch mal mitmachen. Und ich habe schon früh dann selber auch, ich habe am Anfang Torte zu machen oder auch irgendwie wirklich, ja, auch Sachen kocht. Also so mit so, in, ja, weiß nicht, mit 10, 11. Und wo ich dann eigentlich richtig zum Kochen kam und das gelernt habe, das kam lang vorm Brotbacken, war, ich war sehr engagierter Pfadfinder, und bei der Pfadfinder hatten wir eine Mutter eigentlich von anderen, die hat auf den Pfadfinderlagern immer kocht, und die war eine Schweizerin, und die war gelernte Hauswirtschafterin. Also die hat zwar, das hat sie jetzt wirklich als Ausbildungsberuf gemacht, und die hat wirklich, ja, das war, ging es ja um ja große Gruppe mit vielen Leuten, teilweise 100, 200 oder sowas, hat die alles aus einfache Zutaten selber gemacht, ne? Und da habe ich wirklich, wir haben für 150 Leute Spätzle gemacht oder Pizza im eigen selber baute Ofen oder lauter solche Sachen oder Birchermüsli in der Badwanne fast so ungefähr, ne? Und da habe ich eigentlich, muss ich sagen, so richtig besser kochen gelernt, ne? Auch aus wirklich richtig gute Zutaten. Ja. Mhm.
Kurzer Einschub von mir. Glückwunsch, du bist jetzt voll im Schwäbisch angekommen.
Ja, voll. Ja.
Man hört fast nicht mehr das Hochdeutsche.
Und das innerhalb von der ersten 10 Minuten. Wahnsinn. Also echt Respekt.
Ich würde gerne ganz kurz noch einen Schwenk machen, bevor wir da noch tiefer einsteigen in das Thema, was das Backen angeht. Du hast dann ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Du hast mir geschrieben, du hast ein Studium gemacht, hast promoviert in Zuckerchemie. Bist also Chemiker oder Chemiker, heißt es, glaube ich, auf Hochdeutsch geworden. Und wie ist denn das? Weil Backe hat ja auch ein bisschen was mit Biochemie zu tun. Siehst du da gewisse Verbindungen, oder hat dir die Ausbildung auch geholfen beim Backe, gerade was Sauerteig, die ganze Prozesse angeht, oder ist das dann doch zu strange?
Ich sehe da durchaus eine Verbindung. Also erstmal, das hat mich halt, ich weiß nicht, also das Bäcker als Beruf stand bei mir nie also das habe ich mir nie überlegt gehabt, weil das lag aber auch schon daran, dass mein Vater, das war, er hat das schon mit Herzblut gemacht, aber er hat auch immer gesagt, eigentlich hätte ich was anderes werden wollen, ne? Also der war, das war so klassisch Anfang der 50er, ja, der 10. Klasse von der Schule, und du übernimmst den Beruf, und der Plan war auch, du übernimmst den Betrieb vom Vater. Das war so, und das hat er damals nicht freiwillig gemacht, aber damals ging das halt so. Und deswegen hat er uns auch immer, ich glaube, der wäre ziemlich erstaunt gewesen, wenn einer von uns gesagt hätte, er will jetzt Bäcker werden. Aber dieses Thema Chemie hat mich, das habe ich früh, also in der Schule, so mit 15 oder 16 fand ich das so faszinierend, dass ich mich eigentlich da schon gesagt habe, das mache ich mal, ne? Und das hat schon Gemeinsamkeiten, weil was du in der Chemie ja auch machst, du schaffst Dinge, du hast Rezepte, du kippst Sachen zusammen. Was da natürlich noch mehr als beim Backen erstmal ist, dass du dich ganz stark interessiert, was da wirklich passiert, ne, bis auf molekulare Ebene, und du genau verstehen willst, was du da machst. Aber nachher, also geht mir das, und das ist das, was du gerade eigentlich auch gefragt hast, das kommt dann beim Backen wieder zurück, dass sie mich natürlich schon auch sehr interessiert, was passiert denn da und wie kann ich denn beeinflussen, wie mein Brot wird oder wie ist meine, und im Endeffekt, das ist mir später klar geworden, ist es ja ich Brotbacke ja schon ein großer Teil auch Biotechnologie, ne, dass du sagst, du also hast deine Hefen und deinen Sauerteig und was für Bedingungen brauche die, was für Nahrung brauche die und das besser zu verstehen und zu steuern, da sehe ich klare Verbindungen. Ne? Und da ich ja, ich habe ja mal geschrieben, Zuckerchemie, Kohlenhydratchemie als danach als Schwerpunkt also gemacht habe, indem ich promoviert habe, da hast du natürlich auch durchaus Parallelen, weil das hat man der Hauptbestandteil vom Brot ist Stärke, ne, das ist ein Zucker, ist ein Polysaccharid. Ich habe mich genau mit auch den Enzymen beschäftigt, die jetzt nicht, die man nicht so beim Backen hat, die sind ja eher abbauend, also die langen Zucker in die Einzelteile zerlegen, sondern mehr mit den Zuckern, die und den Enzymen, die Sachen aufbauen können. Und da sehe ich durchaus Gemeinsamkeiten. Mhm.
Ja, man merkt schon, die Chemie ist ein riesen Thema. Also.
Ja, auf jeden Fall.
Ey, wir müssen das ein bisschen öfters bringen.
Das Thema müssen wir wieder ein bisschen öfters bringen, ja.
Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, das ist so ein Running Gag, so, und wir haben es jetzt aber tatsächlich ein paar Mal vergessen. Deshalb war mir das halt ganz wichtig, dass es irgendwann mal kommt.
Hast du das für dick aufgeschrieben jetzt beim Stichwort Chemie? Oder?
Ganz groß steht es drauf, ja. Okay, aber spannend, ja. Also ich finde es hochspannend, dass es da so, klar, Überschneidungen gibt, klar. Und wie du sagst, irgendwie mischt man ja auch Rezepte zusammen und guckt, was dabei rauskommt und entsteht. Aber ich muss mal noch kurz fragen, Zuckerchemie. Kannst du mir das mal kurz erläutern, was genau da dahinter steckt?
Also im Prinzip geht es darum, also es ist ein Spezialgebiet der Chemie, wo du dich halt damit befasst. Also Zucker sind erstmal kommen im Organismus auch schon also beim Menschen und Tier ganz häufig vor. Natürlich die Pflanzen bestehen auch zu großen Teilen aus Zuckern und die Zuckerchemie, die beschäftigt sich damit einerseits Zucker zu untersuchen und zu wissen, welche sind denn da und wie sind die zusammengesetzt, wie sind die aufgebaut und aber dann auch, wie kann ich denn synthetisch also Zucker herstellen. Ne? Das ist aber also nicht mit Hinblick auf Nahrung, sondern im Endeffekt, um die biochemische Rolle von Zuckern zu verstehen. Weil wir haben alle auf der Oberfläche von jeder auf unseren Zellen ist ein Wald von Zuckern. Ne? Und die haben einen ganz großen Einfluss darauf, teilweise auch, ob eine Infektion stattfindet, wie Krebszellen zusammenarbeiten und solche Sachen. Und das ist so im Zentrum der Zuckerchemie. Einerseits diese Dinge nachzubauen und dann eigentlich meistens die biologische Wirkung zu untersuchen.
Okay. Und was machst du jetzt heute beruflich, hauptberuflich mit dem Beruf als Chemiker?
Also ich bin schon in einem Unternehmen eingestiegen, vor einiger Zeit schon, das chemisch-pharmazeutisches, so, heute sagt man Life-Science-Unternehmen ist. Ich mache aber schon lange nichts mehr mit der eigentlichen Chemie, sondern bin dann mehr in die Digitalwelt gewechselt, ne, und bin heute in einem leite ich ein Team, wo wir schauen, wie können wir mit digitaler Technologie Forschung, Entwicklung, Produktion im Unternehmen voranbringen, erleichtern oder wie kann man auch ganz neue digitale Geschäftsmodelle im Bereich von so einem Life Science Unternehmen entwickeln. Also schon von der Chemie weit weg. Andererseits ist im Zentrum, was das Unternehmen macht, natürlich immer noch, geht es immer noch um Wissenschaft. Und wie kann ich durch Wissenschaft irgendwie jetzt zum Beispiel ja Menschen heilen oder andere Dinge voranbringen. Ja. Also da ist der Bezug noch da. Aber das Labor habe ich schon lange verlassen.
Okay, und war dann das Backen für dich immer ein Ausgleich? Oder weil das klingt ja schon alles sehr viel mit Kopf arbeiten und ich denke, da ist doch Backen mit Sicherheit ein hervorragender Ausgleich, oder?
Genau, das ist genau richtig begriffen. Heutzutage, genau, ist es klassische Büroarbeit, die man da macht und viel am Rechner sitzt. Da ist das Backen schon lange für mich ein toller Ausgleich, wo man einfach einerseits was mit den Händen macht und dann aber auch dann halt am Ende vom Tag sieht, was man geschafft hat, ne? Und nachher schmeckt es auch noch gut. Also das ist das, was, glaube ich, ganz, ganz viele Leute am Backen als Ausgleich fürs eher theoretische Arbeiten, glaube ich, auch so fasziniert.
Ja, das war auch ein Hauptantrieb bei mir damals. Also mein Vater war ja Pfarrer und der hat damals gesagt, also mich dann immer zum Praktikum gefahren hat und so. Als Bäcker siehst du halt abends, was du geschafft hast. Und ja, der hat immer gern Rasen gemäht oder so, weil der hat es ab und zu auch braucht, mhm, irgendwie, dass er einfach was abends auch mal was gesehen hat, was er geschafft hat. Ja, dann steigen wir mal ein, das Thema Hobbybacke. Du gibst ja inzwischen auch Backkurse und bist ja da recht viel und gut unterwegs. Was mich interessieren wird, was sagt denn dein Vater dazu, dass du jetzt da so Brot backst und so
halt semi-professionell unterwegs bist? Leider sagt er seit anderthalb Jahren gar nichts mehr dazu, weil er Anfang 2019 gestorben. Aber er hat den Anfängen noch mitgekriegt. Und da war er, also ich habe ja also 2016 oder 2017 mit meinem Blog angefangen. Und das war so das erste Mal, wo ich also mit dem Thema Backen so nach außen gegangen bin. Aber sonst war das halt für mich, seit davor schon, ja, sicher 12, 13 Jahre regelmäßig für einfach zum Spaß und für die Familie backe. Und wo er das mitkriegt hat, da gibt es da ja auch eine ganz witzige Geschichte, das fand er schon toll. Ne? Erstmal konnte er sich das gar nicht so richtig vorstellen. Das Witzige war dann, ich habe ihm mal gezeigt, ja, guck mal, hier gibt's jetzt die Rezepte sehe und das ist im Internet und so mit Computer und so, das hat ihn nie mehr so richtig, da hat er keinen so richtigen Bezug gehabt, aber das fand er super. Und dann das Witzige war, ein ehemaliger Kollege aus seiner Berufszeit hat ihn irgendwann angeschrieben, guck mal, ich habe da was gefunden, das ist doch dein Sohn. Ne? Und der hat dann irgendwie eins meiner ersten Rezepte, wo ich irgendwie verschiedene Brezelrezepte ausprobiert habe, sich angeschaut, das sieht richtig gut aus, guck mal, der hat einen richtig guten Ausbund hingebracht, ne, bei der Brezel. Und das hat er dann wirklich per Brief, und mein Vater hat mir, wo ich das nächste Mal dann da war, mit dem Brief zeigt und war ganz stolz. Ne? Also das fand er schon super, dass ich da irgendwie wieder auf eine andere Art einen Bezug zum Bäcker-Dasein und zum Backer gefunden habe. Ne? Schön. Die Backstube, also die Kursbackstube, wo ich jetzt gerade auch bin, die hat er leider nicht mehr gesehen. Die habe ich zwar eingerichtet noch, als er noch gelebt hat, und es war fest geplant, dass er wieder vorbeikommt. Aber da ging es gesundheitlich nicht so gut und das hat dann leider nimmer klappt. Ne? Also das war gerade, hat sich gerade so überschnitten, weil, also ich bin ja hier in Köln und er hat in eurer Region gelebt, er hat die letzten Lebensjahre in Öhringer verbracht, also bei euch gleich ums Eck.
Ja, das ist wirklich nicht weit. Da liefern wir dreimal in der Woche hin.
Und deine Kinder sind da geboren.
Meine Kinder sind da geboren, ja.
Wahnsinn, ja, das spannend. Ist ums Eck, quasi.
Okay, nimmst du uns da mal ein bisschen mit, so wie war die Entwicklung? Okay, du hast gesagt, du backst seit 18 Jahren, aber dann hast du auch deinen Blog angefangen, jetzt hast du gerade schon von einer Kursbackstube erzählt. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und was mich auch interessieren würde, vielleicht kannst du es auch gleich mit aufgreifen, wie ist es jetzt gerade in der Corona-Zeit gewesen, die letzte eineinhalb Jahre? Mit deinen Kursen hast du digital was gemacht? Oder ruht das Ganze jetzt seither?
Nee, kann ich gerne was zu sagen. Also die ersten Jahrzehnte meiner Hobbybäcker-Daseins habe ich hauptsächlich, also ich weiß gar nicht, warum es losgegangen ist, aber es war so ungefähr mit der Geburt meines Sohnes. Vielleicht ist das auch gewesen, dass man sich da dann mehr auf daheim konzentriert hat und nicht so davor. Ja, vorher ist man halt ja jünger gewesen, mehr unterwegs. Da habe ich auf jeden Fall das Daheimbacken angefangen, eigentlich mit Seele, weil das kriegst du halt hier oben gar nicht. Ne? Und ich fand immer, also Seele wirklich, weil ich auch, also mütterlicherseits, die Familie meiner Mutter, die kommt aus Oberschwaben, ne, und dann kennt man das natürlich in bester Form. Im Endeffekt angefangen habe ich mit Seele, und da habe ich die, ja, ich meine, mein Vater hier war, haben wir Rezepte gemacht. Sonst hat er war so ein Vollkorn-Fan, ne? Also er hat eigentlich selber früher daheim nie backen, wo er dann in Rente war schon, und hat dann irgendwie, ja, war eigentlich so kleine Vollkornflade und Vollkornbrötchen backen. Ne? Das war irgendwie jetzt nicht so meins, weil ich bin immer schon, ich war früher schon, wenn es darum ging, was er mitbringt, hätte er nur Vollkornbrot mitgebracht, und für mich hat er dann immer Holzofenbrot oder sowas mitgebracht. Ne? Also das war schon immer das. Ja, und dann habe ich halt Seele backen, dann habe ich mir irgendeine Mühle gekauft, zum selber Getreide mahlen und immer mehr ausprobiert. Und dann mit ihm zusammen auch mal meinen ersten Sauerteig gemacht, ne, wo er mal eine Woche da war. Da haben wir wirklich jeden Tag und auch erklärt, hey, wann muss ich ihn festmachen, dann wird er saurer und was haben so die verschiedenen Führungsparameter zu tun. Aber das war immer so auf Sparflamme. Manchmal habe ich 4 Wochen nicht backen, dann habe ich wieder ein paar Mal Sachen backen. Aber es war dann eigentlich fast, sagen, wie lange war das später? Eigentlich so 2016, über 10 Jahre später, dass es mir gesundheitlich relativ schlecht ging. Ich habe einen Schlaganfall gehabt und der ist zum Glück also ziemlich glimpflich verlaufen, aber das hat mir so, das war wirklich so ein, schon ein Schicksalsschlag, wo einem irgendwie so klar worden ist, hey, es kann auch, muss nicht alles immer gut laufen und es kann auch was passieren und vielleicht sollten wir mal gucken, was gibt einem was. Und da habe ich in der Zeit, wo ich dann mal, war ich länger daheim danach, habe ich angefangen, mich viel, viel mehr mit dem Buckets auseinanderzusetzen. Da kam auch was anderes dazu. Ich hatte mein erstes Brotbackbuch, ein bisschen zurückspringe, war das Buch Bread vom Jeffrey Hamelmann. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Das ist so 2004 raus auf den Markt komme und wirklich so ein Standardwerk über irgendwie, wie sagt der Baker's Book of Techniques and Recipes. Und das ist immer wissenschaftlicher Verlag erschienen. Ne? Deswegen dachte ich, ach komm, das kennst du als Chemiker, den Verlag. Und es hat mir ein befreundeter Chemiker aus München, der hat mir das geschenkt. Ne? Und da habe ich ganz neue Sachen entdeckt, weil da ist ganz viel, also der Hamelmann hat in 3 oder 4 Länder gelernt und hat heute Bäckerei in Vermont in den USA. Und der hat also da sowohl Ciabatta, Baguette, auch deutsches Roggebrot, alles Mögliche drin. Das geht quer durch und super, super erklärt. Sowohl für einen Hobbybäcker als auch für jemand, der Bäckerei betreibt. Ne? Und da, also mit der Grundlage war es dann so 2016, nach dem Schicksalsschlag, so ein bisschen, habe ich gesagt, guck mal, du brauchst noch was anderes außer Schaffe und Kinder und irgendwas für mich. Und da bin ich dann im Endeffekt auf die Idee gekommen, eigentlich backst du jetzt viel und das macht dir total Spaß und das tut dir gut. Und warum willst du das nicht vielleicht auch andere Leute mitteilen? Und dann habe ich erst festgestellt, dass es schon eine ganz riesige Hobbybäcker-Szene gab. Also ich kannte bis 2016 den Lutz Geißler nicht und die ganzen Blogs mit dem Björn Hollensteiner und hier gibt's auch in der Region Hefe in Meer und sowas. Die sind ja alle schon, so 2007, 2008, 2009 entstanden. Ne? Da bin ich damals erst 2016 so eingetaucht und dachte, hui, da ist ja eine riesen Community da und fand das super spannend und habe dann echt Lust gehabt, auch selber mitzumachen. Deswegen habe ich dann da meinen Blog aufgesetzt und überlegt, ja, wie nenne ich das Ganze und irgendwie bin ich auf Heimbäcker gekommen.
Okay. Und hast du eine Kursbackstube bei dir daheim jetzt eingerichtet, oder?
Genau, das kam dann später. Wo ich das angefangen habe und Rezepte veröffentlicht und dann kriegst du dann erstes Feedback und erzählst du das auch so im Bekanntenkreis und dann kamen halt immer mehr Leute und haben gesagt, hey, kannst du mir das mal zeigen? Ne? Ich würde gerne auch mal was backen und in der heimischen Küche kannst du das nicht richtig machen. Ne? Da habe ich schon gedacht, naja, vielleicht könnte man ja mal einen Kurs machen. Und dann habe ich gedacht, wo machst du das? Ne? Gab es keine Möglichkeit und habe auch gesehen, in Köln gibt es überhaupt niemanden, der sowas anbietet. Und die Kursbackstube ist jetzt eigentlich bei mir direkt eine Tür weiter. Also wir wohnen in so einem Stadthaus, wir wohnen wirklich in der Innenstadt in Köln. Also eine Tür weiter ist die Wohnung und hier ist jetzt so eine ehemalige Einraumwohnung oder mal, das war mal auch mal als Bürodacht, habe ich mir die Kursbackstube eingerichtet und das war einfach so der letzte Mieter ist hier ausgezogen und habe gedacht, jetzt oder nie, entweder wenn man es wieder vermietet, dann weiß ich nicht, dann geht es wieder 5 Jahre. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt wird nicht vermietet und jetzt probieren wir das aus. Und dann habe ich hier umbaut, Küche eingebaut, Öfenei und dann habe ich mit dem ersten Kurs Mitte 2018 habe ich 10 Freunde eingeladen und gesagt, komm, ich muss das jetzt ausprobieren und jetzt mache ich mit euch Backkurs.
Ja, und wie war das jetzt so in Corona-Zeit dann mit deinen Kurse? Beziehungsweise wie viele Kurse hast du denn gemacht überhaupt vor Corona?
Ich habe gerade nochmal überlegt. Ich habe dann mit der richtigen Kurse, also der Probekurs war so September 2018. Und dann habe ich in 2018 noch, ich glaube, meine zwei erste Kurse gemacht. Also wo ich auch dann mit bezahlten Teilnehmern. Das war dann so, ja, es war noch gar nicht so leicht, überhaupt mal Leute zu finden, ne, wenn man was ganz neu startet. Und dann hatte ich hier mit der hat dann Google-Anzeige geschaltet und so. Das ging aber alles nicht so gut. Und dann war ich hier mit der Lokalpresse in Kontakt. Und nachdem die einmal einen Artikel über mich geschrieben hatten und hier zu Besuch waren, dann konnte ich mich kaum mehr retten. Ne? Also seitdem brauche ich keine Werbung mehr machen. Und dann habe ich aber ganze Jahr 2019, normalerweise mache ich so 1 bis 2 Kurse pro Monat. Ne? Und das waren so in 2019, ja, so 12 bis 15 Kurse, weil halt auch so viele Leute nachgefragt haben. Ne? Dann war das echt immer so die Verhandlung in der Familie, ja, wie viel Kurs geht denn? Weil es halt schon immer, du musst fast am Wochenende machen, weil so einerseits, klar, die Leute sonst keine Zeit haben. Und was mir immer ganz wichtig war von der Kurse her, ist halt auch, die Leute sollen von A bis Z mitkriege, wie man sowas backt. Ich bereite höchstens einen Vorteig oder sowas vor. Und die Leute sollen das alles auch selber machen. Ne? Also nicht irgendwie, also das Schlimmste finde ich, wenn jemand so Front-Baking macht, also dass er dann halt irgendwie da zeigt, wie sich, da lernst du gar nichts. Ne? Da kannst du also genauso gute Video anschauen oder Buch lesen. Sondern die Leute sollen das alles selber machen. Und deswegen ist so ein Kurs auch zwischen, ja, also meistens sind es so um die 8 Stunden und die also der Standard-Einsteigerkurs und ich mache so ein paar themenbezogene Kurse, wo man dann intensiv in ein Thema reingeht, da startet man meistens sogar Freitagabend. Dann hast du also so 1,5 Tage fast, also Freitag bis von 5 bis 9 oder sowas und dann am Samstag von 9 bis 5 oder so. Dass du halt wirklich den ganzen Prozess mitkriegst. Ne? Und also das so lief das 2019 super, für 2020 richtig toll geplant und Termine gemacht und dann war halt, ja, dann kam im März Corona und ich glaube Mitte März habe ich noch gerade nur den letzten Kurs gemacht und dann war Montag Lockdown. Ne?
Und bist du dann jetzt, planst du jetzt schon wieder für 2021 oder bist du jetzt momentan noch vorsichtig?
Nee. Ich bin also auch in 2020 war die Pause gar nicht so lang, weil da ging halt März, April, Mai nix. Und dann war es schon so, dass ich dann guckt habe, ja gut, habe ich mit dem Gesundheitsamt hier und dem Ordnungsamt unterhalten, wie sind denn jetzt die Regeln eigentlich für sowas wie Brotbackkurse zu lesen, weil das steht natürlich in keiner Corona-Verordnung drin. Ne? Und dann habe ich ich glaube so Mitte, Ende Mai letztes Jahr schon wieder der erste Kurs gemacht, dann aber halt mit geringerer Anzahl, am Anfang durfte man nicht essen, was beim Backkurs echt schwierig ist und halt auch mit Maske. Aber das hat sich dann immer mehr wieder eingespielt, so dass ich bis Oktober eigentlich wieder relativ normal Kurse machen konnte und dann war jetzt 8 Monate komplett zu, wusste ich auch nicht, wann es wieder geht und schwierig war, dass halt doch Leute gibt. Halt, ich habe halt immer wieder geplant, weil du brauchst Vorlauf für so einen Kurs. Deswegen habe ich wieder Termine gemacht und dann hast du die wieder abgesagt und verschoben. Und das ging jetzt das ganze Jahr so von einem Monat auf der andere, weil so in dem Rhythmus kam halt ja immer die neue Corona-Verordnung. Ne? Und aber seit 2 Wochen habe ich wieder Kurse und am Samstag war der 2. Und das ist jetzt halt mit Test oder geimpft, eigentlich mit ganz normaler Teilnehmerzahl, also 8 Teilnehmer kann ich hier reinnehmen, dafür habe ich Platz. Und ja, wir machen es mit Maske, ist anstrengend der Tag über, aber so ist das vom Gefühl her, geht's auch wieder okay und die Leute finden es auch okay.
Okay, cool.
Mega spannend. Jetzt warst du ja neulich sogar auch im WDR zu sehen mit bei Quarks zu dem Thema Hefezöpfe, das wir hier auch vor ein paar Wochen behandelt haben. Wie kam es da dazu?
Ja, das war ganz witzig. Das war ja Mitte in der Corona-Zeit, wo ich eigentlich immer ja also damit nur privat backe habe und mal irgendwie Rezepte in den Blog gestellt. Kam auf einmal, ruft mich eine unbekannte Nummer an und am Anfang habe ich keine Zeit gehabt und dann hingegangen und dann rief die wieder an und wieder an und dann sag ich, jetzt gehe ich mal irgendwann hin, werde ich da nervt. Und dann war das eine freie Journalistin, die für Quarks arbeitet und die einen Film über Mehl machen wollte. So war eigentlich der Startpunkt. Ne? Und dann habe ich erstmal gefragt, ja, wie kommst du überhaupt auf mich? Woher kennst du mich? Ne? Und haben dann festgestellt, dass die Community schon funktioniert, weil ich arbeite seit einiger Zeit mit einem Hobbybäcker-Ausrüster ein bisschen zusammen, weil der ist auch in Köln, hat so einen Versand für Zutaten und auch ja Zubehör, kann man eigentlich sagen. Und der ist auch irgendwann über eine Teilnehmerin im Kurs auf mich aufmerksam worden und dann sind wir irgendwie in Kontakt gekommen und dann mal guckt, wo kann man vielleicht was zusammen machen. Und manchmal ist es dann so, dass jetzt die Teilnehmer bei mir im Kurs, die können, wenn sie wollen, dann noch Sache von ihm kaufen, wenn sie Lust dazu haben. Ne? Und über den, der hat mich empfohlen und so kam der WDR zu mir. Und dann haben wir hin und her überlegt, was man da machen kann zum Thema Mehl. Und dann war es aber eigentlich die Redaktion, die das Thema Hefezopf da gebracht hat, weil es hieß ja, die Sendung kommt vor Ostern und dann muss es Hefezopf sein. Ne? Sonst hätte ich, glaube ich, es ging halt darum, wie kann man denn zeigen, auch im Backversuch, wie unterschiedlich Mehlsorten sind, ne? Und in was die sich unterscheiden von ihren Eigenschaften her. Und da wäre ich eigentlich nicht, wenn ich mit Hefezopf gestartet.
Ja, aber das passt dann zu Ostern. Genau, das passt dann zu Ostern. So sind so Fernsehredakteure dann.
Ja, passt halt zu Ostern. Gibt die beste Quote, ja, klar.
Aber andererseits war es auch spannend, weil ich hätte es nie gemacht, also dass ich sage, ich mache mal irgendwie mit 4 verschiedenen Mehlsorten das mehr oder weniger gleiche Rezept. Beim Vollkorn habe ich dann gesagt, das geht nicht, dass man das gleiche Rezept macht, dann muss man abweichen, sonst wird das ganz grausig. Und ich hätte, glaube ich, nie einen reinen Vollkornhefezopf backen. Also,
aber das Ergebnis war gar nicht so schlecht, gell?
Das ist gar nicht schlecht und inzwischen mache ich es noch besser ist mit Einkorn. Der ist richtig gut.
Okay. Ich habe vorher auf deinem Blog nochmal geguckt und habe gesehen, dass du jetzt da auch ein Rezept online gestellt hast zum Vollkornhefezopf mit Kleiebrühstück und so. Fand ich dann ganz spannend. Ja, jetzt würde ich mal gerne zum nächsten Thema noch weiter schwenken und zwar, was mich natürlich jetzt extrem interessiert. Ich bin ja sogenannter Profibäcker, also ich habe ja Bäckerei, bin voll quasi in der Branche unterwegs und verfolge diese ganze Entwicklungen, Hobbybäcker und so weiter und so fort. Und jetzt bist du ja jemand, der so ein bisschen alles in einer Person vereint. Du hast ein bisschen über deinen Vater Einblicke in die Industrie gehabt zumindest und so. Kennst dich vielleicht auch mit Backmalze dann auch ein bisschen aus oder weißt, was es da so gibt. Und in der Hobbybäcker-Szene ist es ja auch sehr in Verruf, diese ganze Zulieferindustrie, beziehungsweise dass Bäcker sowas einsetzt. Jetzt würde mich mal interessieren, allgemein, wie siehst du das Bäckerhandwerk in Deutschland? Genau, fangen wir mal mit der Frage an.
Also ich finde es, also erstmal ist ja ein echt ein Kulturgut und eine ganz tolle Tradition, die wir da eigentlich haben, mit der unglaublichen Vielfalt an Backwaren und das ist ja das Faszinierende an dem ganzen Thema. Und was schon schade ist, dass man heutzutage ganz schön suchen muss, wenn man dann richtig gute Backware finden will. Ne? Auch hier in Köln haben wir überhaupt keinen Mangel an Bäckereien. Also ich wohne hier in einem innerstadtnahe Viertel und wir haben in der Viertelseinkaufsstraße hier um die Ecke, wie viel sind es? 5 oder 6 Bäckereien. Ne? Aber trotzdem, also entweder sind es Filialen von großen oder auch wenn es Handwerksbäcker sind, hast du das Gefühl, oftmals, also ganz extrem fällt es mir derzeit, wenn ich bei der ganz einfache, was hier so, also einfache Weckle, was hier die Schnittbrötchen sind auf, die sind alle zum Abgewöhnen. Also das sind alle so Luftaufblasen Dinger, die keinen Geschmack haben, ne? Und die du schon nach 2 Stunden eigentlich kaum mehr essen magst. Ne? Und das ist schon, sehe ich schon als Problem, dass es nicht so viele Bäcker gibt, die wirklich, wo du das Gefühl hast, die dafür brennen, eine tolle Qualität zu machen. Die gibt's natürlich, ne? Also die gibt's auch in Köln, ne? Aber die sind leider in der Minderzahl.
In Köln gibt's auch so ein spannendes Brotprojekt von Alex Onasch. Mhm. Kennst du die Bäckerei?
Die kenne ich, ja. Also das Bröt oder Brot oder ich weiß gar nicht, wie er es ausspricht, also so auf Altdeutsch. Das ist so, genau, das ist ein Beispiel, der so ganz neu in so Hipster-Bäckerei in auch so einem hippe Viertel, ne, das ist ein belgischen Viertel hier, aufgemacht hat. Und das sind richtig gute Sachen, was er macht. Ne? Und auch ein ganz reduziertes Programm, was er da fährt, in einer ganz kleinen Lade. Ne?
Ja, ich folge dir mal auf Instagram, sieht echt cool aus, was der macht. Ja, also mit Sicherheit mal eine lohnenswerte Reise, wenn man mal in Köln ist. Genau.
Ja, absolut. Also es gibt auch ein paar schöne traditionelle Bäckereien, die wirklich auch gute Sachen machen. Also da gibt's so, also die gerade hier so mit den, hier ist also Schwarzbrot auch ganz wichtig, also richtig dunkles Roggenrotbrot und so. Da gibt's so Bäckerei Zimmermann und so. Aber das ist echt die Ausnahme und man sieht schon. Also jetzt wir hatten hier noch eine Bäckerei im Viertel, die nur hier 2 Filiale hatte, ne, und die eigentlich ganz gute Sache hattet. Und jetzt irgendwann habe ich gedacht, wenn ich da morgens Wochenende Brötchen hole, warum schmecken die denn immer? Da habe ich festgestellt, ja, ist übernommen worden, der hat aufgehört, ne? Ist alles noch unter dem gleichen, also der hat der Name und sowas gar nicht geändert, ne? Das steht irgendwo im Kleingedruckte, aber auf einmal schmeckt halt nichts mehr. Und das haben ja schon jetzt auch etliche Leute so auf der Straße erzählt, Freunde, Bekannte, die man kennt, die sagen, ja, jetzt haben wir gar keinen Bäcker mehr, wo man hin kann. Ne? Und das ist schon ein Problem.
Du hast ja dann jetzt auch viel Kontakt zu deinen Seminarteilnehmern, das sind ja dann auch die meisten Hobbybäcker. Das hat ja sicher auch viel im Gespräch, dann in solche Kurse. Was siehst du da, die Hauptmotivation von deinen Hobbybäcker zu backen? Zum einen natürlich das, was du gesagt hast, auch der Ausgleich und so, und es macht Spaß und alles. Aber ist das auch ein Hauptantrieb, dass es einfach keine guten Bäcker mehr gibt und viele dann sagen, jetzt backe ich halt selber?
Also es hängt jetzt ziemlich davon ab, wo die Leute herkommen. Also die kommen jetzt nicht alle aus Köln. Also auf dem Land ist es ein Riesenproblem, ne? Also je ländlicher es ist, dass die teilweise, da hast du dann nur noch der Bäcker im Supermarkt. Ne? Da ist, glaube ich, ganz oft die Motivation schon, ich habe eigentlich keinen vernünftigen Bäcker mehr in der Gegend. Ne? Also das ist schon relativ häufig. Und dann ist so der gesundheitliche Aspekt auch noch, Leute sagen, ey, ich will wissen, was drin ist. Ne? Ich will auf gewisse Getreide verzichte zum Beispiel, oder ich will ganz sicherstellen, dass nichts anderes, dass keine Zusatzstoffe drin sind. Das kommt schon auch dazu. Also es ist, glaube ich, beides. Also dieses Spaß am Machen und aber die teilweise auch, also die Unzufriedenheit mit dem, was man kaufen kann.
Aber die mangelnde Transparenz öfters mal ein Thema?
Das ist schon auch ein Thema. Klar, dass man, also dann gibt es ja auch, manche sind ja auch so Mythen, dass jeder denkt, also da ist, also alles ist schlecht, was jetzt ist, sowohl die Industrie als auch jetzt die Handwerksbäckerbank, das stimmt ja auch überhaupt nicht, ne? Und da gibt's also auch, hast du im Kurs immer wieder Teilnehmer, die dann sagen, ja, das kann man alles nicht essen und da ist alle mögliche Chemie drin, und wo ich dann immer, also gerade als Chemiker, dass dann Chemie immer negativ ist, empfindet man ja gar nicht so, ne? Und da muss man auch immer, da fehlt einfach, dass man das wirklich die Transparenz, dass man wirklich weiß, was ist drin, und das ist ja, also gerade beim Handwerksbäcker ja relativ schwierig rauszufinden. Du musst ja wirklich immer fragen, ne? Und dann musst du noch Glück haben, dass die Bäckereifachverkäuferin oder Fachverkäuferin ist und das auch noch weiß. Ne?
Ja, das ist ein Problem, das stimmt. Jetzt würde ich mal gerne noch dich fragen, hast du ein Lieblingsbrot, ein Lieblingsrezept, das du backst?
Also das wechselt schon, aber ich bin eher, ich bin mehr mit Weizen unterwegs, und was ich so, wenn ich so darüber nachdenke, ist, also im Sommer ist es ganz klar so Tomaten-Ciabatta, also Ciabatta mit getrocknete Tomate, ein super Brot sowohl zum Feschbar als auch zum Grill oder sowas dazu. Und was ich auch unheimlich gern mache, ist so reine Weizensauerteigbrote, ne? Also wo man dann Weizen mit 10% bis 20% Vollkorn drin und dann mit einer schönen groben Porung. Das ist immer was, wo ich mich auch gern dran versuche.
Jetzt kommt mir gerade die Frage, wie viele Sauerteige hast du?
3.
3, also Roggen, Weizen und?
Und Leviatomatre.
Und haben die alle 3 einen Namen?
Keiner hat einen Namen.
Das ist unfassbar, das gibt's doch gar nicht, echt Wahnsinn. Naja, gut.
Bist du ein reiner Sauerteigverfechter oder backst du schon auch mit Hefe?
Ich backe auch mit Hefe. Ich finde das auch, also ich finde immer alles, wenn das so dogmatisch wird, dann schränkt man sich auch ein. Ne? Ich backe gern, also es ist sehr spannend, reine Sauerteigbrote zu backen. Ne? Ich habe auch immer anspruchsvoller, und ich sage auch mal alle im Einsteigerkurs, wenn ihr startet, nehmt lieber Fitzele Hefe dazu, dann werdet ihr da viel mehr Erfolg dann haben, und wenn ihr dann euch da sicher fühlt, dann lasst die Hefe mal weg, und wenn ihr beurteilen könnt, wann ein Teig reif ist und wann die Stückgare zu Ende ist, weil das ist halt alles mit reinem Sauerteig wirklich ein Stück weit anspruchsvoller. Mache ich auch gern, aber zum Beispiel so also beim, wenn ich Brötchen back oder wenn der Baguette, reines Sauerteig-Baguette geht auch, aber ist schon immer wesentlich aufwendiger, und ich finde, gegen Hefe ist ja auch nichts einzuwenden. Das ist ja so, bei dem Sauerteig ist ja auch Hefe drin, und das sind sogar die gleichen Hefen. Also das ist ja auch, das finde ich dann auch wieder sowas, wo man sagt, naja, Industriehefe und so. Also ja, da bin ich dann auch wieder zu viel Wissenschaft, dass ich sage, hey, das ist ja eigentlich nichts Gleiches. Ne? Und da wird es dann leicht dann zur Glaubenssache. Ne? Ja.
Also für jeden, der uns zuhört und gerade ein Fitzel nicht verstanden hat, weil du jetzt ja wirklich voll im Schwäbischen drin bist, ein kleines bisschen, noch kurz nach ergänzend sage. Aber sehr gut, also du fällst sofort in deinen Dialekt oder rein, finde ich echt gut. Kommt deine Frau aus Süddeutschland oder auch aus?
Die kommt aus Süddeutschland. Die
ist ja gut, okay, dann hat sie jetzt nachher kein Problem, wenn du zurückkommst. Die versteht dich weiterhin.
Bei der ist es, die kann es gar nicht verstecken, witzigerweise. Ich mache das auch nicht bewusst, aber wenn ich in einer hochdeutschen Umgebung bin, dann rede ich Hochdeutsch. Und sobald ich in der Familie bin oder jetzt euch hier als Schwabe gegenüber habe, dann kann ich das gar nicht verhindern. Ja.
Ich habe das auch gesehen im Fernsehbeitrag, da hat man das Schwäbische nämlich gar nicht rausgehört. Aber manchmal gibt es ja so Schwabe, so Jürgen Klinsmann-mäßig, die das gar nicht können und das klingt dann so furchtbar. Ja.
Jetzt würde mich noch interessieren, hast du den ultimativen Tipp für alle Heimbäcker?
Den einen schwierig. Also was ich immer jedem, der anfängt, auf dem verraten würde, ist erstmal sich ein Rezept raussuche. Und dann wirklich dran zu bleiben, bis das richtig gut ist. Ne? Also nicht irgendwie das eine Rezept mache, wenn es nicht klappt, das nächste und dann das nächste und das nächste, sondern an einem Brot bleibe und gucke, solange es ausprobiere, Erfahrung sammle, bis es wirklich funktioniert, weil dann lernt man am meisten dran. Also das ist, finde ich, glaube fast das Wichtigste.
Sehr guter Tipp.
Ja, auf jeden Fall. Also habe ich jetzt auch aus Erfahrung rausgemacht. Ich mache meine Sache so lange, bis sie halt funktionieren und bis ich damit zufrieden bin. Also gerade in meiner Heimbäckerei.
Oder man merkt halt, es passt nicht. Es gibt auch manchmal, wenn man natürlich, es gibt auch genug Rezepte, gerade in der Hobbybäcker-Szene, es gibt ja unglaubliche Vielfalt, die einfach dann nichts sind. Ne? Da muss man auch sagen, okay.
Was mich jetzt noch interessiert, da jetzt ein bisschen in die Zukunft geschaut, was sind deine Pläne, gerade mit deiner Kursbackstube? Willst du das einfach so jetzt weitermachen? Willst du das ausbauen? Hast du da schon konkrete Pläne oder wartest du einfach mal so, was auf dich zukommt?
Und derzeit fahre ich so ein bisschen auf Sicht, auch mit Corona. Weil da hat man jetzt, ist mir natürlich klar geworden, wie schnell sowas, wenn man jetzt nur darauf gesetzt hätte, wäre mir meine wirtschaftliche Grundlage ja verloren gegangen. So war das für mich jetzt relativ entspannt, weil ich einen Hauptjob habe und das nur ein Nebenjob ist. Aber ich will schon, also einerseits die Vielfalt meiner Kurse sicher noch ausbauen. Na, das ist auch immer was nachgefragt wird. Ich habe eigentlich heute 4 Kurskonzepte und es gibt mindestens 2 oder 3 Leute, die waren schon bei alle 4. Also du merkst, die sagen auch, jetzt komme ich nicht wieder. Aber denk dir halt mal was Neues auf, dann komme ich gern wieder. Also das ist sicher was, wo das aber auch mal aufwendig ist. Also das darf man nicht unterschätzen, sowohl vom dass alles zusammenpasst, dass man die Rezepte hat, dass man ein Skript dazu hat. Das muss man auch schon mal gucken. Also das werde ich, dieses Jahr mache ich sicher nichts mehr Neues, weil ich für dieses Jahr nur die Hoffnung habe, dass ich die ganze Leute, die schon zahlt haben und die schon Gutscheine gekauft haben, dass ich denen überhaupt mal die Möglichkeit gebe, irgendwie jetzt einen Kurs zu machen und dann vielleicht nächstes Jahr auch ein neues Konzept. Aber jetzt muss ich gucken, dass ich dieses Jahr die Leute bei der Stange halte. Das ist das eine. Nebenher habe ich ein Projekt mit meinem Sohn, der ist so angehender Informatiker. Also er hat gerade Abi gemacht, aber der ist sehr, sehr computeraffin und programmiert. Und der ist seit sicher 1,5 Jahren dran, eine App für den Hobbybäcker zu schreiben, die gerade so das Thema Temperatur und sowas richtig abdeckt. Also wo man sein Rezept hat und dann diese ganze die Temperaturberechnung und die auch die Planung, wann muss ich denn anfangen oder wann, wenn ich morgen früh fertig sein will und sowas, die das abdeckt. Und da sind wir jetzt gerade auf der Zielgeraden, dass man sagt, bald gibt es gibt's einen ersten Beta-Test, dass man sich wirklich ein paar Leute das angucken können.
Das klingt auch für Profibäcker spannend, weil das Thema Temperatur ist natürlich bei uns auch immer ein Thema und auch jetzt in den krasse heißen Tagen in unserer doch trotzdem auch kleinen Backstube echt ein Problem. Also das ist gar nicht so einfach. Klingt spannend, mega.
Also, gern kann ich euch als vielleicht als Beta-Tester dann.
Ich würde gerade sagen, ich melde mich gerne freiwillig für die Version. Cool. Du, ich würde sagen, wir haben zum Abschluss haben wir noch kleine Sätze, die du für uns beenden darfst. Mhm. Wir machen das einfach immer im Wechsel. Ingmar fängt an.
Ich fange an, okay. Ja. Brotbacken ist
Mit das Schönste im Leben.
Wie spricht man denn das jetzt? Chemie oder Chemie? Können wir das einfach alle mal erklären?
Ich glaube, Hochdeutsch, mein Sohn sagt immer Hochdeutsch Chemie, aber ich sage, Süddeutsch wäre ja Chemiker und hier in der Gegend sagen sie eigentlich immer eher Chemie. Also das ist so der Rheinländer an sich, der sagt auch Chemiker.
Okay, dann Chemie ist?
Eine spannende Wissenschaft.
Podcast aufnehmen ist?
Macht Spaß, ist aber auch anstrengend.
Wenn mein Vater eine Bäckerei gehabt hätte, dann?
Wäre ich vielleicht Bäcker geworden.
Ich habe jetzt gerade die Hoffnung gehabt, als du gesagt hast, mein Sohn ist oder mein Sohn lernt gerade, habe ich schon gedacht, du sagst jetzt Bäcker, aber kam leider nicht. Schön, ich finde, es war jetzt wirklich ein sehr interessantes Gespräch, lieber Christoph. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich fand, es hat jetzt wirklich ganz viele Facetten gehabt, von der Backmittelindustrie bis zum Hobbybäcker. Und sehr, sehr spannend, was du uns für Einblicke gewährt hast. Also es lohnt sich, glaube ich, unter heimbäcker.de mal reinzuschauen. Einige sehr, sehr spannende Rezepte und auch spannende Backkurse natürlich, wie wir jetzt gerade auch gehört haben, die man da in Köln besuchen kann. Vielen Dank, lieber Christoph, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und ja, ich würde sagen, du hast das letzte Wort.
Nee, wir haben noch eine Frage.
Was, wir haben noch eine Frage? Oh Gott, ich habe schon abmoderiert. Aber es geht, der wartet immer schon auf die Frage
wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, er hat sich doch schon vorbereitet. Also wir haben ja die zwei Fragen, die muss man jedem stellen. Irgendwie seit Folge 1 verfolgt die uns. Laugengebäck mit Nutella geht klar oder nicht?
Geht klar.
Und wenn, dann Nutella, Butter drunter?
Auf keinen Fall Butter.
Danke, danke, vielen herzlichen Dank.
Gibt es bei euch überhaupt gescheites Laugengebäck da oben? Nein, wahrscheinlich nicht.
Nee, also okay, es gibt's, aber es ist nicht gescheit. Das macht man lieber selber, ja.
Okay. Das machst du also in deiner Heimbackstube dann auch mit Lauge und so weiter?
Mit Lauge, ja, das ist, also als Chemiker ist das ja. Das ja, stimmt. Also man muss aufpassen, dass man es nicht die Backstube versaut, aber.
Ja. Nee, super. Also auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Das war wirklich großartig. Es war ein sehr nettes, sympathisches Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie der Ingmar schon gesagt hat, dir gebührt das Schlusswort.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch super spannend, mich mal wirklich mit euch zu unterhalten und euch nicht nur zuzuhören. Und ich muss nur sagen, macht euer Nachtschicht-Podcast weiter. Der ist wirklich immer hörenswert.
Dankeschön. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.